Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Lasst uns die Bibeln aufschlagen im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Ich lese uns die Verse 4 bis 7. 1. Korinther, Kapitel 13. 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Paulus personifiziert die Liebe. Und er macht das, um uns die überragende Größe und ihr Handeln zu zeigen. Bevor wir uns jetzt heute nur die ersten zwei Charaktereigenschaften anschauen, noch drei Vorbemerkungen. Die erste, das wird halt in der deutschen Bibel so nicht deutlich, Paulus benutzt hier keine Adjektive, um die Liebe zu beschreiben. Sondern im Griechischen sind das alles Verben, das sind 15 Verben. Das heißt, die Liebe ist aktiv, sie ist dynamisch, sie ist nicht abstrakt passiv, nicht abwartend. Also sie ist nicht langmütig, sondern sie übt Langmut aus. Sie ist nicht gütig, sondern sie handelt gütig. Es ist wirklich wichtig. Paulus spricht hier nicht von Emotionen, von Gefühlen. Liebe wird definiert durch das, was sie tut oder was sie nicht tut. Das Thema lautet heute: Liebe ist. Punkt, Punkt, Punkt. Wir schauen uns halt an, was es genau ist. Aber ihr seht, in der Klammer habe ich dahinter geschrieben, das nochmal zu verdeutlichen, was Liebe tut. Darum geht es heute, was Liebe tut. Liebe manifestiert sich, sie zeigt sich, sie beweist sich. Wir könnten sagen, diese Agape-Liebe, wie es im Neuen Testament dieses Wort für Liebe, um es wirklich ganz zu übersetzen, müssten wir sagen, es ist nicht einfach nur Liebe, sondern es ist immer Demonstration von Liebe. Und in allem, was Liebe tut, nimmt sich das Ich, das Ego zurück. Das ist die erste Sache, die wir bedenken müssen. Die zweite ist nochmal eine Erinnerung daran, dass das, was hier Paulus schreibt, kein schönes romantisches Gedicht über Liebe ist. Sondern dieses ganze Kapitel 13 ist eine sehr ernste Ermahnung. Paulus richtet sich gegen Egoismus, Stolz, Ausgrenzung, Spalterei, Hochmut und so weiter. Und das wird hier in diesen Versen vor allem dadurch deutlich, dass Paulus eigentlich weniger beschreibt, was Liebe tut, als viel mehr oder viel, ja, also es sind viel mehr Verben, die beschäftigen sich damit, was Liebe nicht tut. Und wir können es eben jetzt daraus schlussfolgern, was denn die Korinther alles getan haben, was sie aber nicht hätten tun sollen. Also wenn Paulus hier dieses Liebesgedicht, dieses Hohelied der Liebe schreibt, dann beschämt er die Korinther. Ein Theologe hat es so gesagt: Anstatt ein Lobgesang zu sein, verherrlicht, wie wunderbar Liebe ist, wird dieser Text ein unterschwelliger Kommentar zu dem, was in Korinth verdorben war, was im Argen lag. Aber gleichzeitig, das ist die dritte und letzte Vorbemerkung, gleichzeitig ist natürlich diese Liste, die wir jetzt gehört haben, eine Liste darüber, wie Gott ist oder was Gott tut, ganz konkret, was Gott getan hat, um uns zu erretten. Ja? Gott war langmütig mit uns, geduldig mit uns. Er ertrug unsere Sünden. Er hat seinen Zorn zurückgehalten. Gott ist gütig, Gott ist freundlich gegen uns. Dieses Wort wird verwendet, um deutlich zu machen, dann kam das Evangelium, dann kam Christus. Gott hat uns seine Freundlichkeit gezeigt. Gott ließ sich nicht erbittern, trotz all der Rebellion gegen ihn. Er hat seinen Heilsplan ausgeführt. Er hat uns das Böse nicht zugerechnet und so weiter. Also Paulus malt hier ein Porträt der Liebe. Und auch wenn er das schlechte Verhalten von den Korinthern vor Augen hat, das eigentliche Modell, das ihm sozusagen fürs Porträtmodell steht, das ist Christus. Er lebte alle diese Tugenden der Liebe in Perfektion. Und ich denke, wenn wir uns das jetzt anschauen werden, heute in dieser Predigt und noch sicherlich in einer weiteren, dann wird uns so ein Stück gehen wie den Korinthern. Wir werden sehen, wie wir hätten sein sollen, wie wir nicht sind. Und gleichzeitig werden wir die herrliche Liebe Jesu sehen. Aber wenn wir auch dann den Mangel an Liebe in unserem Leben spüren, dann dürfen wir eins wissen, die Liebe, die hier beschrieben wird, das ist die Liebe, mit der Christus uns dennoch liebt. Und seine Liebe ist die Quelle für unsere Liebe. Also wenn wir jetzt diese Ermahnungen hören, dann will uns Jesus einfach nicht runterdrücken und sagen, schaut, wie schlecht ihr seid, sondern er meint es gut mit uns. Was er uns in seinem Wort jetzt sagt, das sagt er aus Liebe und er will das Beste für uns und darum fordert er uns heraus, er fordert uns auf, er ruft uns auf, ihm zu folgen. Liebe ist, das ist das Thema und das Erste, was Paulus hier deutlich macht, langmütig oder in manchen Bibeln steht vielleicht auch das Wort geduldig. Und ich denke, das geht uns allen so, wir fühlen uns gut, wenn alles seinen Gang geht. Wenn alles läuft, wenn es rollt. Und in uns steigen schlechte Gefühle und Gedanken hoch, die oft genug dann auch in Taten münden, wenn wir im Stau stehen, wenn sich jemand vordrängelt, wenn wir unterbrochen werden. Wenn es nicht nach unserem Plan geht, nicht nach unserer Gewohnheit und das Recht nicht, wenn es nicht nach unseren Wünschen geht. Wann hast du das letzte Mal gesagt, ach, gut, dass ich jetzt in diesen Stau reingekommen bin. Wer weiß, wovor mich Gott bewahren will. Halleluja. Gut, dass du mich jetzt anrufst, weil ich habe gerade so viel zu tun, aber schön, dass du mich unterbrichst und mir vielleicht noch deine Probleme erzählst. Jetzt höre ich nur dir zu. Gut, ihr lieben Kinder, dass ihr mich ständig unterbrecht. Auch nachts beim Schlafen. So was sagen wir nicht, ne? Dieses Wort langmütig, das bezieht sich im Neuen Testament fast immer auf andere Menschen, nicht auf Ereignisse. Also ihr könnt weiter, wenn ihr im Stau steht, sagen, es passt mir nicht an. Nein, wer weiß, was Gott vorhat. Es bezieht sich aber meistens auf andere Menschen. Also es geht tatsächlich in erster Linie darum, wenn man von anderen Menschen aufgehalten, unterbrochen, belästigt, vielleicht sogar ausgenutzt wird. Und es geht hier jetzt nicht darum, dass man nicht die Wahrheit sagen soll, nicht ermahnen soll, wo es nötig ist. Dass man nicht das Evangelium verteidigt oder sich schützend vor seine Familie stellt. Ja? Paulus sagt ja dann, die Liebe freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich. Das ist die ein bisschen andere Übersetzung. Langmütig zu sein, das bedeutet im Kern, bereit zu sein, Schmerzen zu ertragen. Das bedeutet also nicht, ich bin einfach immer locker. Ich versuche immer locker zu bleiben. Es bedeutet im Kern, Schmerzen zu ertragen. Die Liebe erträgt alles, sie erduldet alles, Vers 7. Das Thema Ausdauer, ja, Langmut, das rahmt sozusagen hier diesen Abschnitt ein. Die englische Übersetzung ist auch hilfreich. Im Englischen steht dort long suffering und das bedeutet auf Deutsch lange leiden. Bereit sein, fähig sein, Leid zu ertragen. Und zwar lange. Leid und Not zu tragen, ohne zu murren und zu jammern, ohne zurückzuschlagen. Leid tragen, was einem andere zufügen, durch Lieblosigkeit. Es ist so, dass du in jeder Beziehung Verletzung erfährst. Wenn zwei miteinander in Liebe verbunden sind, wenn 2000 verbunden sind, alle werden Verletzungen erfahren. Und andere natürlich auch verletzen. Wenn du lieben willst, brauchst du deshalb die Fähigkeit, Leid zu ertragen. Du brauchst Langmut. Langmut übt keine Vergeltung. Sie erträgt Leid und sie hofft dabei auf Besserung. Sie hofft, den anderen durch Güte zu überwinden. Ja, nochmal Vers 7. Die Liebe glaubt alles. Die Liebe hofft alles. Christus war langmütig. Er ertrug die Anfeindung, die vielen Versuche, ihn zu beleidigen, ihn bloßzustellen, ihn in die Enge zu treiben. Er ertrug sogar am Ende den Spott über sich, während er am Kreuz hing. Und er betete in dieser Folter: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es gab mal einen bekannten Atheisten im 19. Jahrhundert, der hieß Robert Ingersoll. Und der hat halt Vorträge gehalten in der ganzen Welt gegen Gott und hat dann immer so die Masche gehabt, dann irgendwann innezuhalten, seinen Sermon zu unterbrechen und zu sagen: Also, ich gebe jetzt Gott 5 Minuten Zeit, mich für das zu bestrafen, was ich gerade gesagt habe. Und dann natürlich ist die 5 Minuten lang nichts passiert und dann, ja, seht ihr, es gibt keinen Gott. Ist natürlich ganz platt gewesen, es war auch nur ein weiterer Spott über Gläubige, über Gott. Und ein auch bekannter Prediger seiner Zeit sagte dann einfach nur dazu: Dachte der Gentleman, er könnte die Langmut Gottes innerhalb von 5 Minuten erschöpfen? Gott ist langmütig seit Adam und Eva, seit der ersten Sünde. Trägt er die Gefäße seines Zorns? Hält er sein Gericht zurück? Alle haben gesündigt, sagt die Bibel. Alle stehen unter dem Zorn Gottes. Aber Gott hat seinen eigenen Sohn zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen. Bis heute ist Gott langmütig. Nicht nur, dass er sein Gericht zurückhält, sondern aktiv, indem er das Evangelium verkünden lässt, indem er die Menschen aufruft, umzukehren, um sie auch vor dem ewigen Gericht zu bewahren. Was für eine Langmut! Gott ist auch langmütig mit uns Christen. Trägt uns geduldig, er trägt uns. Wer weiß, wie oft Gott auch zu uns sagen müsste, was Paulus hier den Korinthern im 3. Kapitel schreibt: Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise. Denn ihr konntet sie nicht ertragen, ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht ertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr dann nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Mir geht das so: Je besser ich eine Sache kann, desto ungeduldiger bin ich manchmal mit dem, der es eben noch nicht kann. Je besser ich eine Sache begriffen habe, desto ungeduldiger bin ich mit dem, der es einfach nicht begreift. Wenn ich Klavierunterricht machen muss mit meinen Jungs, manchmal, ich muss dann aufhören, ihnen das beizubringen, und dann kommt Katharina und übernimmt, ja. Weil man hält es einfach nicht aus. Warum kapierst du das nicht, obwohl die sehr gut spielen? Also, das ist die Ungeduld. Der heilige, vollkommene, perfekte Gott, der alles weiß, der alles kann, der einfach vollkommen ist, ist langmütig mit uns jeden Tag. Wie viel mehr sollten wir miteinander langmütig sein? Und es ist klar, Stolz ist die ideale Grundlage für Ungeduld. Demut ist die ideale Grundlage für Langmut. Ich habe euch das schon gesagt, die Liste hier über die Eigenschaften der Liebe, die beginnt und die endet mit Kennzeichen der Beständigkeit, der Ausdauer. Und dazwischen findet sich fast nur ein Thema, Demut. Sie kennt kein Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Das sind alles einfach nur Beschreibungen der Demut. Ein früher politischer Gegner von Abraham Lincoln war ja dann der Präsident in der Zeit des Bürgerkriegs in Amerika, und einer seiner Gegner, der hieß Edwin Stanton, und der wetterte gegen Lincoln. Der Lincoln war ja wirklich ein gläubiger, sehr beliebter und angenehmer Mensch. Der wetterte gegen ihn und sagte zu ihm, das ist ein minder bemittelter Clown und ein Gorilla. Und er sagte, es wäre lächerlich, nach Afrika zu reisen, um einen Gorilla zu gucken. Man bräuchte bloß nach Illinois gehen. Dort könnte man sich ja dann einen guten angucken. Und Lincoln, der reagierte nicht darauf. Aber später, als er Präsident wurde, hat er ihn zu seinem Kriegsminister gemacht, als er einen brauchte. Und seine ungläubigen Freunde haben ihn natürlich gefragt, ja, wie kannst du das tun? Und er sagte einfach nur, das ist der beste Mann. Und dann wurde ja Lincoln später erschossen. Das ist der erste Präsident, wusste ich auch nicht, aber erste Präsident in der USA, der erschossen wurde. Und an seinem Totenbett oder da, wo er aufgebahrt war, kam dann dieser Stanton und sagte, hier liegt der größte Machthaber, den die Welt je gesehen hat. Das ist einfach ein Beispiel, wie diese Feindseligkeit durch Langmut überwunden wurde. Nun, wie sehr verletzen uns Worte, Unfreundlichkeit? Wie zornig werden wir, wenn wir hören, dass jemand schlecht über uns redet, vielleicht sogar uns verleumdet? Da steigt ihm doch die Galle hoch, oder? Stellt euch vor, die Leute, die schlecht über dich reden, die hören, wie du gut über sie redest. Wie du für sie eintrittst, wie du sie sogar verteidigst. Wie du freundlich und gütig bist. Und damit kommen wir schon zum zweiten Kennzeichen, Freundlichkeit oder Güte. Die Liebe ist freundlich. So wie Langmut alles von anderen erträgt, gibt Güte alles für andere, selbst für Feinde. Also Langmut erträgt, Güte gibt. Gütig zu sein, das bedeutet nützlich, dienend und gnädig zu sein. Nützlich, dienend und gnädig zu sein. Es geht also nicht nur darum, oberflächlich freundlich zu bleiben. Das schaffen wir ja oft noch. Ja, wir halten uns an Manieren. Aber das ist nicht hier gemeint, ja, dass man noch so einigermaßen oberflächlich freundlich bleibt. Es geht darum, aktiv für das Wohlergehen anderer zu wirken. Ihnen eben nicht nur Gutes zu wünschen, sondern Gutes zu geben. Jesus hat das wunderbar deutlich gemacht, unter anderem, als er sagte, wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch noch den Mantel. Wisst ihr, wir haben heute unzählige Möglichkeiten, diese Güte anderen zu zeigen. Wie oft wirst du von anderen unfreundlich behandelt, angeredet, angeschaut? Das passiert uns doch ständig. Wie oft geschieht das in der eigenen Ehe, in der eigenen Familie? Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, jeden Tag diese Güte zu praktizieren. Indem man es nicht nur erträgt, sondern indem man darauf freundlich reagiert. Natürlich hat der andere das nicht verdient. Aber wisst ihr, wir dürfen ihm dennoch freundlich begegnen. Jesus hat uns dazu befreit. Wir müssen nicht mehr um unser Recht kämpfen, um unsere Anerkennung, darum geliebt zu werden, Respekt zu bekommen. Christus liebt uns. Christus hält uns fest. Christus beschenkt uns, macht uns reich, macht uns zu Kindern Gottes. Den höchsten Stand gibt es nicht. Aber tatsächlich wollen wir gern unserem Ärger Luft machen. Und wir hätten auch das Recht dazu, meinen wir jedenfalls. Es tut gut, es mal rauszulassen, damit der andere mal merkt, was hier los ist. Und sicherlich ist das eure Erfahrung. Wenn ihr das gemacht habt, dann tut der andere Buße. Er gibt klein bei, er entschuldigt sich und alles ist wieder gut. Natürlich passiert das Gegenteil. Die Situation, die spannt sich noch mehr an. Zorn und Wut und Dickköpfigkeit oder einfach nur Verbitterung, dass sich der andere zurückzieht, wird immer schlimmer. Nun, es gibt keine Garantie, dass es anders läuft, wenn wir freundlich bleiben und gütig, wohlwollend auf Unfreundlichkeit reagieren. Es gibt keine Garantie. Aber die Chancen stehen gut dafür, dass es besser wird. Viel besser, als wenn man es anders macht. Man nimmt dem anderen den Wind aus den Segeln. Man sammelt sogar feurige Kohlen auf sein Haupt. Doch ihr müsst euch dieser Sache bewusst sein, der andere merkt es ganz schnell, ob eure Freundlichkeit aufgesetzt ist oder ob ihr wirklich versucht, den anderen zu verstehen. Wirklich versucht, ihm zu helfen. Vielleicht habt ihr solche Erfahrungen schon gemacht, dass einer aufgebraust kommt und sich aufregt und man reagiert dann einfach freundlich und fragt nach, und was ist denn los? Und auf einmal merkt er, ach, wir können uns ja ganz normal drüber unterhalten. Man kommt erstmal an und denkt, ich muss hier richtig einen raushauen, damit die jetzt endlich begreifen, was los ist. Aber wenn man die Tür öffnet und sieht, ja, wir können uns gerne darum kümmern, dann was kann man da schon bewirken? Und trotzdem bleibt es schwierig, gütig zu sein. Und zwar nicht nur, wenn wir halt gerade sowieso voller warmer Gefühle sind oder eben gerade völlig entspannt, weil alles gerade gut läuft und weil mich gerade wirklich nichts stört und dann kann der ruhig mal kommen, ja. Sondern eben als Charaktereigenschaft, immer. Dann, wenn wir wirklich angegriffen werden. Wie kann diese Freundlichkeit tatsächlich zu einem Charakterzug von uns werden? Und die Antwort lautet, allein durch Demut und Dankbarkeit. Durch Demut und Dankbarkeit unserem Retter gegenüber. Das ist der einzige Weg. Wir haben es heute in der Lesung gehört. Früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit, Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Doch dann ist die Güte, das ist das Wort, die Freundlichkeit Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Der Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, ab Vers 3, ihr habt erlebt, wie gütig der Herr ist, ja, wie freundlich der Herr ist. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinen Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremdlinge in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Boah, ist das krass, oder? Das, was raus wird, das ist ein Krieg in uns. Das kämpft gegen uns. Wir gehen da nicht raus und wehren uns gegen andere, sondern es ist ein Krieg, der in uns stattfindet. Und wir sollen ihm nicht nachgeben. Wir müssen diesen Krieg standhaft bleiben. Und jetzt hört zu, was er schreibt. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, was ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Das ist ein so gutes Mittel, andere zu überwinden und Zeugnis zu sein für Christus. Hauptmann Mitsuo Fuchida, ich weiß nicht, ob ich diesen Namen richtig ausspreche, das war ein Japaner, Fuchida, das war der Pilot, der den Angriff auf Pearl Harbor geleitet hatte, diese Flugstaffel. Er brachte dann die Botschaft über Funk, dass sozusagen der Angriff wirklich verheerend war. Und damit ist der Amerika in den Zweiten Weltkrieg eingetreten. Und die Auseinandersetzungen wurden immer heftiger, eben auch zwischen Japan und der USA. Und irgendwann wendete sich das Blatt und die USA siegten über Japan. Und während des Krieges hatten die Japaner unter anderem ein älteres Missionsehepaar auf den Philippinen umgebracht. Und als das ihre Tochter, die noch in Amerika lebte, hörte, entschied sie sich zu etwas. Und zwar ging sie zu japanischen Kriegsgefangenen in den Lagern da in Amerika und erzählte ihnen das Evangelium und war einfach freundlich zu ihnen. Und natürlich fragten dann die japanischen Kriegsgefangenen, ja, wie kommt das, dass du so freundlich zu uns bist? Und sie sagte, ja, das liegt an dem Gebet, was meine Eltern kurz vor ihrem Tod gesprochen haben. Aber dann hat sie nichts weiter gesagt. Jedenfalls nach Ende des Krieges, da gab es Gerichtsverhandlungen und dieser Fuchida, da wurde herzugerufen, der sollte über die Kriegsverbrechen gegen der Japaner aussagen. Und er wurde darüber so erzürnt, so verbittert, dass er gesagt hat, nee, ich gehe vor einem internationalen Gerichtshof, um Amerika wegen vor Gericht zu bringen und zu verklagen. Und um dann Beweise zu bekommen, hat er was gemacht? Er hat Kriegsgefangene interviewt. Und unter anderem hat er sich natürlich mit den Kriegsgefangenen getroffen, die in Amerika im Gefängnis waren. Und dann haben die ihn zu seinem großen Kummer erzählt, ja, es war nicht schlimm, es war gut, da gab es sogar eine Frau, die hat sich um uns gekümmert. Die war freundlich und die hat uns immer wieder von einem Buch erzählt, das Neue Testament. Und sie sagte, sie macht das wegen einem Gebet, was ihre Eltern gesprochen haben, kurz bevor sie von Japanern getötet wurden. Und diese Geschichte hörte er mehrfach und irgendwann hat er sich dann gesagt, ich muss mir mal so eine Bibel holen, hat sich ein Neues Testament geholt, er fing an zu lesen und als er das Matthäus-Evangelium liest, da wurde sein Interesse geweckt, dann hat er das Markus-Evangelium gelesen, das wurde noch mehr gesteigert und irgendwann kam er dann zu Lukas 23, Vers 34. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da war es ihm klar, das war das Gebet, was die Eltern von ihr gebetet haben. Und das war der Moment, wo einfach Gottes Licht in sein Leben reinstrahlte. Und dann war das alles egal. Ja? Er dachte nicht mehr über die amerikanische Frau oder über die japanischen Kriegsgefangenen nach, sondern er dachte an sich selbst, einen glühenden Feind Jesu Christi. Und dass Gott doch bereit war, ihm zu vergeben, weil er das Gebet des gekreuzigten Heilandes erhört hat. Er nahm Christus an, er wurde gläubig und er zog dann in ganz viele Länder in der Welt umher, hat auch Bücher geschrieben und hat dort den herrlichen Reichtum der Gnade Gottes verkündet. Und das ist natürlich eine besondere Geschichte. Und wir schlagen uns eher den lieblangen Tag mit Kleinigkeiten rum, denken wir. Aber geduldig und gütig zu sein, das ist nie eine Kleinigkeit. Und ich sage euch auch warum. Wenn Jesus uns sagt, uns ermahnt, so zu leben, dann sagt er uns gleichzeitig, dass wir sterben sollen, dass wir unser Leben geben sollen. Das ist es, worum es hier geht. Langmütig zu sein bedeutet, dem Wunsch nach einem unbeschwerten Leben zu sterben. Gütig zu sein bedeutet, dem Verlangen, sein Recht durchzusetzen, für sein Wohl zu kämpfen, zu sterben. Und wisst ihr, es gibt keinen leichteren Weg, da gibt es keine Abkürzung, da gibt es keinen 3-Punkte-Easy-Going-Plan, wie ich ein besserer und angenehmerer Mensch werde. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, im Original steht dazu sogar, wer sein Leben hasst, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Lasst uns zusammen beten. Danke, Herr, für das Kreuz der Liebe. Danke für deine von Nägeln durchbohrten Hände und Füße und für das Blut, das aus deiner Seite floss. Was für ein Bild von aufopfernder Liebe. Herr, ziehe mich nahe an dein Kreuz. Und erinnere mich daran, was es heißt, mich für andere einzusetzen. Vergib mir meine egoistischen, sündigen Verhaltens- und Denkweisen. Und mache mich ganz neu zu einem Menschen, der liebt. Herr, mache mich zu einem Menschen, der seine Familie von ganzem Herzen liebt. Gott, mache mich zu einem Menschen, der seinen Ehepartner von ganzem Herzen liebt. Hilf mir nicht, ständig Buch zu führen. Schenke mir ausdauernde Liebe, eine, die nicht nur hält, solange alles gut läuft, sondern auch dann, wenn es Probleme und Ärger gibt. Möge deine Liebe, die du am Kreuz bewiesen hast, in mir eine übernatürliche Fähigkeit bewirken, mein Umfeld, meine Familie zu lieben. Hilf mir, dass ich die Liebe als den verändernden Einfluss erkenne, der sie ist. Herr, das bitte ich dich für uns alle. Amen.